Hallo und herzlich willkommen zurück bei Inspirieren Anders. Heute zu Gast der wunderbare Matthias Sutter, Direktor am Max-Planck-Institut für Verhaltensökonomik und einer der führenden Forscher, wenn es um Kooperation, Vertrauen und menschliches Verhalten geht. Und hier kommt eine Frage, die viele überraschen wird. Ja, was bringt Menschen denn wirklich nach oben? Ja, im Job, in der Politik, in der Wirtschaft? Sind sie Ellenbogen, Konkurrenz, Egoismus denken oder genau das Gegenteil? Matthias hat genau das über sehr, sehr viele Jahre hinweg erforscht. Ja, mit Experimenten, mit Studien und Daten aus Unternehmen und aus der Wirtschaft zeigt er uns, ob kooperative Menschen jetzt erfolgreich sind, ob sie schneller aufsteigen und ob Vertrauen vielleicht sogar ganze Volkswirtschaften stärker machen kann. Ja, wir sprechen genau darüber, wie Kooperation auch entsteht, ob es schon im Kindesalter entsteht, was man beeinflussen kann, ob die Peitsche besser wirkt als das Zuckerbrot zum Beispiel und warum Vertrauen eines der wichtigsten, aber unterschätztesten Erfolgsfaktoren unserer Zeit ist. Aber jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Folge und hier ist für dich Matthias Sutter. Lieber Matthias, was ist denn der Schlüssel zum Erfolg in Wirtschaft, Politik und Arbeitsleben?
Also ich würde sagen, Kooperation und ein vertrauensvolles Miteinander. Kooperation deswegen, weil wir eigentlich selbst in einer Welt des Wettbewerbs irgendwie nur erfolgreich sein können, wenn wir in Teams, innerhalb von Unternehmen, aber sogar zwischen Unternehmen miteinander arbeiten, miteinander Dinge zustande bringen, die wir alleine nicht schaffen, um damit neue Produkte zu entwickeln, neue Verfahren zu entwickeln, neue Ideen zu haben, was man Neues kreieren könnte. Und das geht nur durch Zusammenarbeit.
Darum geht es ja auch in deinem neuen Buch hauptsächlich, ne? Gemeinsam stark, Kooperation und Vertrauen, habt ihr es genannt, richtig?
Ganz genau.
Lass uns mal ganz vorne anfangen vielleicht. So habt ihr es ja im Buch auch gemacht. Ihr startet da wirklich bei Kindheit und Jugend und Co. Was sind denn so die Grundlagen von Kooperation und Vertrauen? Wo fängt man da am besten an?
Etwas vereinfacht formuliert, eine ganz große Frage, würde ich so sagen. Eigentlich lernen wir als Menschen das bereits in unserer ursprünglichen Familie sozusagen. Als Säugling ist man ja im Grunde vollkommen hilflos und darauf angewiesen, dass man den Menschen, denen man jetzt da anvertraut ist, auch vertrauen kann und dass die nach dem Besten sehen, was man machen kann. Und der Mensch ist ja interessanterweise ein Wesen, das sehr, sehr viel durch Imitation lernt. Das bedeutet, die Grundlagen von Kooperation und Vertrauen werden im Elternhaus und dann natürlich auch in der Sozialisation durch Kindertagesstätte, Kindergarten, Volksschule, Grundschule und so weiter dann tatsächlich sein, wo wir dann Gleichaltrige auch haben und soziales Verhalten zusätzlich erlernen. Und hier spielt es eine ganz, ganz große Rolle, was man vorgelebt bekommt. Also wir zeigen zum Beispiel, dass kooperativere Eltern, die in Kooperationsexperimenten mehr zur Gruppe beitragen wollen, auch kooperativere Kinder haben, die also häufiger bereit sind, mit anderen auch nicht nur zu teilen, sondern auch gemeinsam sich anzustrengen, ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und dasselbe gilt auch für Vertrauen. Das heißt, die Grundlagen werden sehr, sehr früh gelegt und da passiert sehr, sehr viel, dass wir in einer Gesellschaft leben können, wo man wechselseitig sich auch vertrauen kann und miteinander zusammenarbeitet.
Das heißt, es passiert sehr, sehr viel auf dem, was wir uns früh abschauen von unseren Eltern und unseren Mitschülern und Co.
Ganz genau. Und auch Vorbildern. Das können Lehrer zum Beispiel sein, das können Erzieherinnen sein beispielsweise.
Trainer.
Später im, ganz sehr, sehr gutes Beispiel. Später im Berufsleben sind es üblicherweise die Führungskräfte, die natürlich einen klar prägenden Einfluss haben, denn die suggerieren ja allein schon aufgrund ihrer hierarchischen Position, das ist die Art und Weise, wie man hier arbeitet oder zusammenarbeitet eben. Und auch das kann man sich und schaut man sich in vielen Fällen ab.
Habt ihr dazu irgendwelche Daten auch erhoben, gerade dazu? Oder gibt es da irgendwelche Erhebungen auch dazu? Weil du auch gemeint hast, Eltern, die mehr kooperieren in Teams und sowas?
Ja, also wir haben zum Beispiel mehrere Studien gemacht mit Kindergartenkindern im Alter von 3 bis 6 Jahren. wo wir dann sowohl mit denen Kooperationsexperimente gemacht haben, als auch mit deren Eltern tatsächlich. Und wir konnten praktisch, das ist jetzt noch keine Kausalität, aber es ist eher zu erwarten, dass die Eltern die Kinder beeinflussen, als umgekehrt im Alter von 3 Jahren irgendwie. Obwohl natürlich Kinder auch einen Einfluss auf Eltern haben, selbstverständlich. Aber also wir glauben hier, dass praktisch der Zusammenhang schon wahrscheinlicher in die Richtung geht, dass eben kooperative Eltern, die haben wir auch gemessen, bei denen ging es um 50 bis 200 Euro, was man gewinnen konnte in diesen Kooperationsexperimenten. Und da haben wir gesehen, dass die Eltern, die eben häufiger hier kooperativ sind in diesen Entscheidungen zwischen Eltern, also so Elterngeneration, auch eben mit höherer Wahrscheinlichkeit Kinder haben, die in so einem ganz einfachen Spiel im Kindergarten kooperieren.
Gibt's eigentlich irgendwelche Abstufungen, die man da trifft? Also sehr kooperativ, nicht so kooperativ? Gibt's irgendwelche, ich sag mal, Schubladen, die man Menschen einordnen kann?
Also ganz konkret in dem, was wir im Kindergarten gemacht haben, war es nur 0-1, also ja, nein, man okay. kooperiert. Ich kann das vielleicht ganz kurz illustrieren. Für die 3-jährigen Kinder ging das zum Beispiel so, die haben eine Möglichkeit gehabt, eine Murmel, mit der man nicht spielen kann, so bunt, schön, glänzend irgendwie, die lustig zum Spielen ist, für sich selber zu nehmen oder in einem so ganz kompliziert gebauten Mechanismus dem anderen 2 Murmeln zukommen zu lassen. Aber dann hat man auf die eigene verzichten müssen. Mhm. Und hier war also wirklich nur die Entscheidung, nehme ich die eine für mich oder gebe ich praktisch die ab, sodass das andere Kind 2 tatsächlich bekommt. In Experimenten später, also mit, du hast auch Jugendlichen und Erwachsenen, können wir das schon eher abstufen. Genau das, so wie du es gefragt hattest, da können wir schon also Leute sehen, die im Grunde fast immer kooperieren. Wir nennen die dann häufig unkonditionale Kooperierer. Da gibt es aber nicht allzu viele, muss man sagen. Die größte Menge von Leuten, wenn man sie klassifizieren wollte, sind das, was wir konditionale Kooperierer nennen sind. Mhm. Also, was heißt das? Jemand, der konditional kooperativ ist, macht seine Entscheidung, will er und wie viel will er kooperieren, davon abhängig, was er von anderen erwartet oder von anderen sieht. Also heißt, wenn wir 2 zum Beispiel miteinander zu tun haben, und du bist ein konditional kooperativer Mensch, dann wird Folgendes passieren. Wenn du mich siehst zu kooperieren, dann erhöht es deine Wahrscheinlichkeit, das auch zu tun. Aber wenn wir zusammen was tun sollten und du siehst, dass ich das nicht tue und ganz eigennützig nur auf mich achte, dann würde konditionale Kooperation bedeuten, naja, dann lässt auch mal lieber die Hände im Schoß liegen und tust nichts sozusagen. Das ist deswegen so ganz bedeutsam, weil es zum Beispiel für alle Arbeitsteams eine ganz klare, wichtige Implikation hat. Wenn ich andere sehe, die kooperieren, erhöht es die Kooperationsbereitschaft von anderen Teammitgliedern. Und das gilt insbesondere, wenn ich Führungskräfte auch kooperieren sehe. Und das hat einen selbstverstärkenden Effekt.
Und unkonditionale Kooperierer sind dann?
Ja, das sind eigentlich so, das sind die Mutter Theresas, die man vielleicht ganz gerne in der Welt hätte, aber von denen es nicht allzu viele tatsächlich gibt. Also die kannst du ausnützen nach Strich und Faden, du kannst Trittbrettfahrer bleiben, die kooperieren weiter. Aber da gibt es wirklich sehr, sehr wenige. Es gibt übrigens auch wenige Leute, die nie kooperieren. Also das sind so praktisch die Trittbrettfahrer par excellence, die können beobachten, was sie wollen, die bleiben dabei, ich schaue nur auf mich selber und kümmere mich nicht um die Gruppe oder die Gemeinschaft. Auch davon gibt es nicht allzu viele. Davon gibt es allerdings, wenn man präzise sein will, mehr als diese unkonditionalen Kooperierer. Also die Mutter Teresa sind doch deutlich in der Unterzahl im Vergleich zu denen, die wirklich nur auf sich schauen.
Und ich meine, es ist ja auch eine breite Range dann, ne? Zwischen Mutter Teresa und dem, der gar nichts macht, außer der andere macht auch was. Da ist ja eine breite Range irgendwo oder ein großer Strahl, auf dem man sich irgendwo finden kann, wo man dann eher zu Mutter Teresa tendiert. So die, neudeutsch würde man wahrscheinlich sagen, People Pleaser, so ein bisschen, jedem alles ein bisschen recht machen. Und unten drunter die, ja, vielleicht egozentriert vielleicht ein bisschen genannt, so Hauptsache mir geht's gut und ich mach, was mir gut tut. Und schau jetzt nicht unbedingt drauf, dass die anderen auch jetzt erstmal einen Effekt haben.
Absolut, absolut. Und was man, also es gibt keine Welt, wo es nur eine Mutter Teresa in Reinkultur für alle gibt. Es gibt auch zum Glück keine Welt, wo alle nur auf sich selber schauen. Das ist das, was die Verhaltensökonomie in den letzten 20, 30 Jahren aus meiner Sicht sehr, sehr überzeugend gezeigt hat. Das, was wir soziale Präferenzen nennen, also dass man sich auch um andere kümmert, um Fairness sich kümmert, schaut, ist es fair, wie es verteilt wird. Das ist etwas, was ganz, ganz vielen Menschen, ich glaube, durchaus durch die Erziehung und die Art der Gesellschaft, in der wir leben, einfach beigebracht wird und für die tatsächlich wichtig ist. Also nur auf sich selber schauen tun ganz, ganz wenige Leute, erfreulicherweise.
Wenn ich jetzt im Kindesalter, im Jugendalter viele Vorbilder habe, die in die eine oder in die andere Richtung eben ausschlagen. Nehmen wir einfach mal Mutter Teresa, weil es einfach zum beispielhaft ist. Das sind so meine Vorbilder von den Eltern im Kindergarten, von meinen Trainern und Lehrern und Co. Kriege ich das im Erwachsenenalter irgendwie wieder raus? Oder ist es quasi, bin ich ab sofort Mutter Teresa bis zum Ende meiner Tage?
Das ist eine gute Frage. Ich hoffe, das würde man nicht rausbekommen, irgendwie, wenn man mal sehr kooperativ ist. Also, das ist eine sehr gute Frage. Ich muss es jetzt offen sagen, da weiß ich keine saubere Evidenz dazu. Mhm. Also meine, was ich sagen kann, ist, Vorbilder prägen. Wir sind zum Beispiel gerade aktuell an einer Studie auch dran, wo wir sogar noch mehr sehen. Wenn du mehr in deiner Umgebung kooperative Leute hast, dann färbt das ganz einfach auf dich ab. Du musst gar nicht allzu viel mit denen zu tun haben. Das ist mehr so wie eine Grundhaltung. Hier verhält man sich kooperativ. Das ist so etwa klischeehaft. So wie im kleinen Dorf, wo alle miteinander zusammenhalten werden, in der großen anonymen Stadt, dass das nicht zum Beispiel wäre. Also so in die Richtung. Aber das ist ein Klischee natürlich auch. Ja. Aber das finden wir schon. Und das prägt zumindest in der Kindheit und Jugend das Verhalten dieser Menschen, die wir da untersuchen durften, für viele Jahre. Ob das dann das gesamte Erwachsenenleben stabil ist, dazu weiß ich nichts. Und ich weiß auch nicht, ob jemand anderer das hat. Ich würde aber schon glauben, dass die, man könnte es ja Prägung auch nennen fast, so diese Einflüsse, die man in Kindheit und Jugend hat, dass die wahrscheinlich sehr, sehr lange halten.
Könnte ich mir jetzt zum Beispiel auch vorstellen. Ich könnte mir allerdings auch gut vorstellen, dass das wie so ein fluider Status irgendwo ist, ne, in dem man immer sich befindet. Wenn ich jetzt nämlich aus meinem Dorf rausgehe und in die Stadt gehe und auf einmal merke ich, ich kann gar keinem mehr vertrauen, ja, dann ist es, glaube ich, auch relativ schnell weg. Diese Grundeinstellung vom Vertrauen. Dahingegen kann ich mir trotzdem auch vorstellen, wenn ich wieder zurück ins Dorf gehe, ist es, glaube ich, auch schnell wieder da, wenn ich die ersten positiven Erfahrungen gemacht habe. Dann blüht es quasi wieder so auf. Aber das wäre interessant, das irgendwie zu wissen. Ja.
Total plausibel stelle ich mir übrigens gleich auch in Unternehmen vor. Manche Arbeitskultur kann einem zusagen und passen. Und dann passt man sich an. Wenn sie einem aber nicht passt, geht man woanders hin und kann sich dann auch wieder anders verhalten. Also, dass der Mensch nicht ein für alle Mal in Stein gemeißelt, praktisch so und nicht anders ist, das halte ich ohnehin für sehr, sehr unwahrscheinlich, sondern wir sind flexible Wesen. Ich glaube, das hat auch das Überleben des Menschen gesichert, dass man sich auch neuen Bedingungen anpassen kann. Und das tun wir sicher auch im sozialen Verhalten.
Gibt es denn unterschiedliche Arten von Vertrauen irgendwie? Oder gibt es nur eines?
Ja, also es gibt diese ganz berühmte Frage vom World Value Survey. So ganz allgemein betrachtet, glauben Sie, dass man den anderen Menschen vertrauen kann oder dass man nicht genug auf der Hut sein kann vor denen? Das ist eine sehr, sehr allgemeine Frage, wo übrigens in reichen Ländern die Antworten sehr, sehr hoch sind, wo in der Regel gesagt wird, ja, also den meisten anderen Leuten kann man vertrauen und zwar zu einem großen Grad, das ist alles wunderbar. Was auch zeigt, dass Vertrauen einhergeht auch mit effizienten Wirtschaften tatsächlich. Mhm. Aber zu deiner Frage.
Wenig Korruption jetzt, vielleicht auch dann, ne, in solchen Ländern.
Ja, ganz genau. Aber auf deine Frage gibt es verschiedene Grade von Vertrauen. Also mittlerweile wird zum Beispiel, um das zu illustrieren, im World Value Survey untergliedert auch. Also im Sinne von vertrauen Sie Ihrer Familie, Mitgliedern Ihrer Familie. Ja, logisch, da sagen die meisten natürlich klar. Vertrauen Sie Mitglieder aus Ihrem Dorf beispielsweise. Ja, das, na ja, im Wesentlichen schon, da kennt man die Leute irgendwie. Dann vertrauen Sie Mitglieder in Ihrem Land und dann kommt so die allgemeine Frage, vertrauen Sie ganz generell Menschen. Ja. Und da gibt es schon Abstufungen natürlich und das gibt auch Sinn. Ja, also je fremder
jemand
ist, umso... Da willst du ja nicht dein Schicksal in die Hand von diesen Leuten legen. Aber es ist trotzdem so, dass selbst in der allgemeinsten Kategorie kann man Leuten allgemein vertrauen oder nicht, ganz, ganz viele Menschen positiv antworten. Die Bedeutung davon so für die Wirtschaft war für mich als Jugendlicher bereits irgendwie schön erkennbar als mein Onkel, in dessen Glasfabrik ich viele Jahre im Sommer gearbeitet habe, zu mir mal gesagt hat, weißt du, ich vertraue meinen Geschäftspartnern mit Handschlag und ich bin eigentlich immer damit gut gefahren. Die haben sich dann praktisch an ihre Teile der Verpflichtung gehalten, ihr meinen. Und es wäre viel mühsamer gewesen, das immer zuerst auszuverhandeln und den Notar dazu zu holen oder den Firmenanwalt und so weiter. Mir hat das gut gepasst irgendwie. Also ja, man kann auch mal Schiffbruch erleiden mit diesem Form von Vertrauen. Das muss man niemand sagen, das weiß jeder und solche Beispiele kennt auch jeder. Aber der Ökonom würde sagen, diese Form von Vertrauen gegenüber anderen senkt die Transaktionskosten und das macht Wirtschaften zum Beispiel auch sehr viel einfacher.
macht ja absolut Sinn. Ne, wenn ich sage, ich hab ein schönes Beispiel. Wir hatten mal einen, für einen Kunden von uns ging es um Sponsoring in seinem Podcast, und da ist die ganze Sache, die beiden Parteien waren sich einig, der Podcast und das Unternehmen. So, hey, das Unternehmen zahlt dem Podcaster diesen Betrag X dafür, erwähnt der Podcaster das Unternehmen im Podcast eben, ne? Also ausgeschildert auch als Werbung und Co. Beide waren sich einig über Betrag, über Länge, über Co. Und dann kamen die Anwälte. Kamen die Anwälte, als es um den Vertrag ging, und dann ging der Vertrag eben in die Rechtsabteilung. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn, ist nichts draus geworden. Weil dann halt wirklich bis ins Nitty-Gritty-Detail alles geregelt werden musste. Und dann irgendwann man gesagt hat, hey, das ist jetzt der Ausnahmefall vom Ausnahmefall vom Ausnahmefall. Mhm. Ey, bitte, was machen wir denn hier? Wir haben doch eigentlich eine Einigung. So, und dann ist tatsächlich nichts draus geworden. Ne? Und hätte man da einfach gesagt, hey, pass auf, ich gebe dir das Geld und du machst das für mich, wir schreiben das in einen kurzen Vertrag rein, fertig, aus. Aber so ist zumindest aktuell, würde ich sagen, eher unsere Geschäftswelt nicht mehr, dass man auf Handschlag irgendwie beruht, oder?
Ja, ich teile leider deine Einschätzung. Es ist mehr so eine Misstrauenskultur, und man muss jedes durch den Unter- und Unterparagraphen noch absichern vertraglich. Das halte ich für zwar leider verständlich, weil manche Menschen halt schlechte Erfahrungen gemacht haben, aber es macht das Leben sehr, sehr viel komplizierter.
Ja, und es
macht auch Wirtschaften komplizierter.
Und es schießt ja auch die Bürokratie in die Höhe. Wenn wir für jeden kleinen Ausnahmefall uns irgendeinen Paragraphen überlegen, dann wird man ja gar nicht mehr handlungsfähig. Ja. Dann muss man ja 8 Dokumente ausfüllen, bis man einen Personalausweis bekommt. Und das kann ja nicht der Sinn und Zweck sein. Es muss ja trotzdem diese irgendwie so ein Paragraph geben mit Hirn und Verstand. So nach gesundem Menschenverstand geurteilt.
Lass mich eine kurze Lanze brechen, ganz generell für Bürokratie, aber weil Bürokratie ist ja eigentlich dazu da, dass Menschen gleich behandelt werden. Es gibt klar nachvollziehbare Regeln, wie was sozusagen zu entscheiden ist, wie was abzuwickeln ist und so weiter und so fort. Das Problem fängt dort an, genauso wie du es gesagt hast, wie mir kürzlich mal passiert ist bei einem Formular einer Steuerbehörde, wo ich innerhalb des Formulars auf 4 Seiten 3-mal meine Adresse angeben musste. Da denkt man sich dann schon, Leute, die hat sich nicht verändert von Seite 1 auf Seite 2 irgendwie. Also das sind dann die Dinge, wo's lästig ist, Zeit kostet und eigentlich den Bürger nervt. Ganz einfach.
Jeden Beteiligten nervt und Unternehmen dann auch so ein bisschen lähmt manchmal, weil es einfach zu kompliziert wird. Aber zurück zu Kooperation und Vertrauen. Ich komme aus meiner Kindheit, Jugend ja mit einem Vertrauens-Kooperations-Kopf einfach mal raus und habe ein gewisses Level, was das angeht. Jetzt komme ich aber dann in die Arbeitswelt, ne, früher oder später. Und da gibt's ja durchaus Anreize für sowas. Ne? Also Anreize zu kooperieren und Co. Das habt ihr auch, glaube ich, betrachtet, ne?
Genau. Um vielleicht kurz gleich zum Ziel zu springen, worauf diese Frage abzielen könnte am Schluss hin. Also es gibt eindeutige Daten, die zeigen, dass kooperativere Menschen auch in Unternehmen schneller aufsteigen. Im Schnitt, logischerweise. Also nicht für jeden Einzelnen, und die alle kennen auch Leute, Ellenbogentypen, die es irgendwie mit Ellenbogen auch geschafft haben irgendwie. Das widerspricht sich nicht, diese Einzelbeobachtungen, aber generell ist es so. Und das überrascht ganz viele Menschen, wenn ich erstmals mit ihnen darüber spreche. Und wenn man sich genau überlegt, glaube ich, kann man erkennen, woran das eigentlich liegt. Jemand, der kooperativ ist, hat üblicherweise die Fähigkeiten, Teams gut koordinieren zu können, die motivieren zu können, Kompromisse finden zu können, wenn es Interessenkonflikte gibt. Ein kooperativer Mensch hört auch mal auf die Perspektive der anderen Person und entscheidet nicht immer nur elitär allein beispielsweise. Alle diese Fähigkeiten sind in einer arbeitsteiligen Wirtschaft, wie wir sie haben, ganz wichtig, weil ich habe in der Regel Teams, Arbeitsteams, die sind manchmal sogar sehr groß, die muss ich alle unter einen Hut bringen, die muss ich irgendwie gut koordinieren, dass die zeitlichen Abfolgen passen, dass der eine die Information, die der andere braucht, rechtzeitig weitergibt. Und darum ist diese Fähigkeit, kooperativ mit Menschen sozial auch umgehen zu können, etwas, was für Unternehmen tatsächlich wertvoll ist und eben nicht das Ellenbogen ist das Wertvolle, die Ellenbogentaktik, sondern mit Menschen gemeinsam etwas erschaffen zu können und zwar auf effizientere Möglichkeit. Das ist der Grund, warum genau solche Leute für Unternehmen wertvoll sind. Und das heißt auch, wertvoll ist jemand, der normalerweise in der Hierarchie dann irgendwie leichter nach oben kommt als jemand, wo man sagt, naja, der hat zwar was im Schädel, aber verhalten kann er sich nicht gescheit. Und das erklärt dann aus meiner Sicht diesen Zusammenhang, dass es eben die Daten im Arbeitsmarkt hergeben, kooperativere Menschen steigen dann tatsächlich leichter auf. Wir brauchen die und die haben für so Unternehmen auch eine ganz große Vorbildwirkung. Denn wenn die aufsteigen, heißt es ja auch, sie haben Personalverantwortung, sie leben das vor, was sie eigentlich für so Unternehmen wirklich sinnvollerweise auch brauchen.
So ein sich selbst verstärkender Effekt dann am Ende für das Unternehmen.
Genau.
Ja. Und wenn ich jetzt, also jetzt schauen wir mal auf die Arbeitswelt von vor 50 Jahren, da hat sich viel getan. Also gerade was Kooperation und Vertrauen, glaube ich, angeht. Gerade wenn man jetzt mit Chefs zu tun hatte, die vielleicht Ü60 sind oder vielleicht auch Ü70 sind oder Geschäftsführer, Gründer und Co. Da war dieses Vertrauen seinen eigenen Mitarbeitern gegenüber so, dass die wirklich was arbeiten, eher nicht so da. Das heißt, es hat sich eigentlich komplett jetzt mal rumgedreht, oder? Ganz kurze Unterbrechung nur. Du weißt ja, der Podcast ist ein Herzensprojekt von mir und ich will ihn unbedingt weiterhin frei von Werbung und Sponsorings und Unterbrechungen halten. Aber dafür brauche ich eben deine Unterstützung. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, bei dem du mich monatlich unterstützen und beteiligen kannst. Ja. Dafür bekommst du natürlich auch was, ne? Eine kleine Gegenleistung von mir, die weit über die ganzen vielen kostenlosen Podcast-Episoden hinausgeht. Klick deshalb einfach auf den Link in den Shownotes und ich danke dir von Herzen und jetzt zurück zur Folge.
Also ich würde nicht sagen, dass es komplett umgedreht hat in dem Sinne, dass vor 50 Jahren man den Mitarbeitern überhaupt nicht vertraut hat und heute Mitarbeitern grundsätzlich bedingungslos vertraut. Also genau, diese Art von Extrem hätte ich jetzt nicht vor Augen tatsächlich. Anders aber glaube ich, also ich habe dich schon richtig verstanden, du hast natürlich recht. Also vom Führungsstil allein war im Grunde, das sieht man schon, vor 50 Jahren mehr, die sind dort zum Arbeiten, die werden zahlt dafür, also sollen spuren. Ja, also im Wesentlichen, glaube ich, hat man das so sagen können. Heutzutage wissen wir ganz einfach, ist nicht nur eine Generationenfrage, ganz einfach ein bisschen eine Sinnfrage. Die Leute wollen was Sinnvolles tun, die wollen sich auch eingebunden fühlen, die wollen auch gehört fühlen. Vor 50 Jahren hätte man allein mit dem Anliegen, mal gehört zu werden, wenn es irgendwo einen Interessenskonflikt gibt, wahrscheinlich schon, ja, weiß ich nicht, eine Abmahnung bekommen oder so. Heutzutage ist das irgendwie normal und das gehört auch zu einem guten Führungsstil tatsächlich dazu. Und ich glaube, das hilft auch tatsächlich Unternehmen, dass sie im Grunde Leute dazu bringen können, sich zu identifizieren mit dem, was sie tun, mit wem sie es auch tun, mit ihrem Arbeitsteam, das ist ganz, ganz wichtig. Und das hilft natürlich auch in unserem Arbeitsprozess dazu zum Beispiel dann, dass sich die Leute auch wohlfühlen. Das ist ja ganz lustig. Wenn ich vor Unternehmen spreche, sage ich denen häufig, also wir haben zum Beispiel das und das gemacht, um die Arbeitsplatzzufriedenheit zu verbessern irgendwie, dann kommen die manchmal zu mir danach, also nie öffentlich, danach und sagen, also wissen Sie, Herr Sutter, mich interessiert doch nicht, ob der sich wohlfühlt oder nicht irgendwie, sondern der soll gescheit arbeiten. Und dann sage ich aber, ich habe Ihnen doch gerade dann gesagt, Leute, die sich wohler fühlen, arbeiten auch lieber und besser, kommen motivierter ins Büro, sind produktiver irgendwie, sind weniger krank, sind kooperativer und so weiter und so fort. Davon profitieren sie doch. Ach so, ist das kein Widerspruch, höre ich dann manchmal und sage, nein, ist kein Widerspruch. Und jetzt, wie du gesagt hast, das sind häufig Menschen, die so vielleicht 60, 70, 75 sind. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht.
Arbeiten muss unangenehm sein, Matthias.
Ja, es gibt schon sowas wie Arbeitsleiter ab und zu, aber nein, also es macht doch viel mehr Spaß, ist ein großer Teil unseres Lebens, wenn man sich wohlfühlt dabei.
Ja, definitiv, ich stimme dir auch zu. Ich glaube auch, dass das Pendel schwingt ja durchaus mit den letzten Generationen, die jetzt auch so in die Arbeitswelt kommen und auch jetzt mittlerweile in dem Alter sind, wo sie erfolgreiche Firmen haben, schon eher in die Richtung, dass man sagt, Kooperation, Vertrauen, dass man Engagement hat mit den Mitarbeitern, dass sie selbstständig arbeiten können, selbst organisiert sind. So. Also man gibt ihnen ja schon sehr viel Vertrauensvorschuss einfach mal, sage ich so, ne? Was man früher eben einfach nicht gemacht hätte. Bestes Beispiel ist Homeoffice. So, ich schicke den außerhalb meines Sichtfelds und gehe davon aus, vertraue ihm, dass er trotzdem seine Arbeit macht, obwohl er zu Hause ist, wo er eine Frau hat, ein Kind hat, eine Wäsche hat, die gemacht gehört, Einkäufe und so weiter. Ne? Ich gehe trotzdem davon aus, dass er seine Arbeit macht.
Also da habe ich mal wirklich ein bemerkenswertes Erlebnis gehabt, wo ein Vorstand einer nicht kleinen Schweizer Bank über Homeoffice der Mitarbeiter gesagt hat. Also wissen Sie, ich muss zugeben, zuerst war ich sehr skeptisch. Ich habe gedacht, wenn wir die Leute nicht mehr sehen, das war im Zusammenhang der Pandemie natürlich, hat es begonnen, wenn wir die Leute nicht mehr sehen, dann faulenzen die herum und tun nichts mehr irgendwie. Und wissen Sie, jetzt muss ich zugeben, nach einem Jahr haben wir uns mal die Daten angeschaut, über die Produktivität und was die geleistet haben und was die gemacht haben. Da habe ich festgestellt, die arbeiten ja wirklich und fleißig auch noch. Und das hat mich tief beeindruckt. Ja. Aber ich fand das, also erstens mal, ich glaube, es ist vielen Leuten so gegangen, dass man gesagt hat, naja, wenn ich die nicht mehr sehe, was tun die dann? Ich fand es allerdings auch ein Zeichen von Größe zu sagen, also öffentlich, da waren schon mehrere Leute anwesend, zu sagen, ich habe mich getäuscht und ich muss ehrlich sagen, die Leute haben echt weiter motiviert gearbeitet und ich habe das falsch eingeschätzt. Also das finde ich als Führungsperson dann eigentlich mutig und gut.
Mhm. Wenn ich jetzt mir Kooperation und Vertrauen anschaue, wir reden ja nicht nur, oder in eurem Buch geht es ja nicht nur um Wirtschaft und Arbeitsleben, sondern ja auch um Politik. Ja, und
auch, ja.
Politik, das ist für mich immer sowas, das ist ein Hahnenkampf. So, da hast du eigentlich keine Freunde. Oder? Das ist so, also du hast vordergründig schon deine Freunde, deine Verbündeten, aber das ist nichts Langlebiges meistens. Das ist alles so wie damals hier House of Cards mäßig. So wie Politik gemalt wurde in der Serie damals, dass man eigentlich, sobald man einen größeren Nutzen hat, den einen unter den Bus schmeißt, damit man eben weiter nach oben kommt. Kann man diese Learnings und Co., also dass man mit Kooperation schnell aufsteigt, zum Beispiel auch auf Politik beziehen? Oder was habt ihr da alles euch angeschaut?
Also diese Frage wäre ja ideal für meinen wunderbaren Co-Autor, den Martin Kocher, der für Jahre Bundesminister in der österreichischen Bundesregierung war.
Ah, schade.
Und ich kann da leider nicht aus dem
Nähkästchen plaudern. Kannst du nochmal weitergeben?
Ja, mir fehlt auch persönlich natürlich sehr viel mehr Einblick, als wie er ihn hatte. Lass mir vielleicht ein bisschen was sagen, was man eben öffentlich auch aussprechen darf. Irgendwie. Also er hat mir mal erzählt, seine Erfahrung, wir haben ja heutzutage in westlichen Demokratien fast immer Koalitionsregierungen. Ja, also selten, so praktisch so wie in Amerika, dass eine Partei alles beherrscht und auch wie in England zum Teil durch das Mehrheitswahlrecht, so muss ich sagen, wo dann praktisch eine Partei alles beherrscht und nicht keine Koalition braucht. Wir haben Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter und so fort, ganz viele, Italien, ganz viele Beispiele, Dänemark, wo wir Koalitionsregierungen haben. Und Koalitionsregierungen sind so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Denn eigentlich ist eine Koalitionsregierung wie eine vertrauensvolle Vereinbarung, dass man gemeinsam versucht, gemeinsam definierte, normalerweise in einem Koalitionsvertrag niedergelegte Ziele zu erreichen. Das kann man nur, wenn man während der Periode, in der man diese Koalition bilden wollte, tatsächlich miteinander an einem Strang zieht. Bei allen unterschiedlichen Interessen. In diesem Sinne, und so hat er es auch verstanden, also er war in verschiedenen Koalitionen dann auch als Minister unter anderem tätig. Und entscheidend ist schon, dass man sich auf den anderen verlassen kann und vertrauen kann, selbst wenn es der politische Gegner ist, um diese Ziele tatsächlich umzusetzen. Und, jetzt, die geht im Kopf wahrscheinlich eh schon herum, manchmal scheitert das, ja. Also in Deutschland haben wir ja mal eine Koalitionsregierung von drei Parteien gehabt, die dann nicht ganz bis zum Ende durchgedient hat. Und das ist dann genau dieses Kooperationsversagen, das tatsächlich passieren kann. Und da passiert es häufig, glaube ich, aus den Gründen, die du jetzt genannt hast. Dass man dann sich dann schon selbst der Nächste ist und das Hemd halt näher als der Rock ist sozusagen und den nächsten Kompromiss man nicht mehr mittragen will, weil man glaubt, dass man halt da mit irgendeinem strategischen Vorteil meinetwegen in der nächsten Wahl oder bei irgendeinem anderen politischen Lieblingsprojekt, das man verfolgen möchte, hat.
Ja,
ich glaube, langfristig schadet man sich damit.
Ja, es ist halt immer dieses, ich frage mich dann bei sowas immer, wenn ich so auf Politiker schaue, die irgendwie ganz oben an der Spitze stehen oder auch Unternehmensinhaber von Multimilliarden-Dollar-Unternehmen, da kann ich mir schon einen gewissen Grad an Kooperation vorstellen. Also wenn man sich die Superreichen anschaut, einen Musk, einen Bezos und so weiter. Aber da denke ich mir oft, für mich sind es absolute Psychopathen. Also im besten Sinne gemeint jetzt nicht, dass die irgendwie mit der Kettensäge rumlaufen und Leute wie in den Horrorfilmen, sondern Psychopathen im Sinne von, ich gebe mein Leben komplett auf mit Familie und Kinder und Co. und widme mich eigentlich meinen anderen Babys, nämlich Unternehmen aufbauen oder ein Land führen, für das ich nicht mal gut bezahlt werde als Politiker in Deutschland, also im Vergleich zu anderen Jobs, die man so machen kann.
Natürlich.
Das ist ja, also das hat für mich immer so einen psychopathischen Anstrich auch so ein bisschen, dass das jemand machen möchte mit seinem Leben. Aber das sind auch wahrscheinlich halt Ausreißer, ne?
Erstens ja, das glaube ich schon. Die Namen, die du genannt hast, werden häufig genannt als Gegenrede zu dem, was der Martin Koch und ich propagieren, dass man mit Kooperationen nach oben kommt und auch mit kooperativen Stilen führen sollte. Ehrlich gesagt, dazu stehen wir auch. Und dann kommt sofort Mass, der irgendwie sehr egozentrisch, glaube ich, daherkommt, darf man so sagen, irgendwie. Andere Leute auch irgendwie. Ja, also sozusagen, wenn sich jemand opfert für eine Vision und dann sein Leben, Familie und so weiter und so fort für eine Vision opfert, dann ist es ja auch etwas, dass jemand was gestalten möchte tatsächlich für die Gemeinschaft in der Regel. Also nicht, dass das Philanthropen sind, nicht falsch verstehen, auch keine Mutter Theresas, über die wir schon gesprochen haben. Aber die schaffen schon auch, also Steve Jobs hat ja unglaublich Wohlstand auch beigetragen mit seiner Entwicklung der Ideen und dann brauchst du jemanden, der es im Grunde im Unternehmen eins zu eins umsetzt. Und da brauchst du Leute, die koordinieren können und kooperativ sein können.
Mhm.
Ich glaube, dass die Leute, die ganz oben an der Spitze stehen, häufig strategisch praktischen Weg einschlagen und auch Visionen und Ideen entwickeln. Aber du brauchst für die Umsetzung dann mehr als nur diese, du hast jetzt Psychopathen genannt, das scheint mir ein bisschen ein hartes Wort vielleicht für die Leute zu sein, aber so Leute, die getrieben sind, nur das zu machen und nichts anderes. Da brauchst du dann mehrere. Und das finde ich eigentlich sehr okay. Weil das eine Arbeitsteilung ist, die sehr erfolgreich sein kann. Wenn du jemanden hast, der eine super Idee entwickelt, aber der andere sie umsetzen kann, weil er besser ist, mit Menschen das umzusetzen, dann ist doch beiden Seiten geholfen. Also das würde ich gar nicht so negativ sehen.
Ja, und mit dem muss ich ja dann auch wieder kooperieren, ne? Der das für mich dann ins Unternehmen runterträgt, ne? ab einer gewissen Größe.
Weil du doch, Entschuldigung, selbst wenn du Elon Musk heißt oder Jeff Bezos, allein hast du keine Chance, den Laden am Laufen zu halten. Vergiss es. Dann gehst du morgen durch die Werkshallen und wenn die nicht da stehen und mitziehen, dann wird nichts produziert werden.
Ja, man sagt, nicht umsonst sagt man ja, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go far, go together.
Ja,
alleine bist du natürlich schneller, aber halt auch limitiert. Ja, wenn du zusammen im Team gehst, dann kannst du halt viel weiter, viel größer denken.
Wenn wir nicht kooperieren würden, würden wir heute vielleicht noch in Höhlen wohnen, jetzt überzeichnet formuliert, und hätten nicht die technischen Errungenschaften, die wir haben, die Bauten, die wir haben, die Infrastruktur, die wir haben, weil das nur durch Zusammenarbeit funktioniert.
Ja. Wie setze ich denn Kooperation oder mehr Vertrauen um? Also wie kann ich das umsetzen? Gerade also Stichwort Zuckerbrot, Peitsche, ist ja immer oft genannt. Kann ich solche Werkzeuge irgendwie anwenden? Machen die Sinn? Ist eins davon besser als das andere?
Ich denke ja. Also ich glaube, es gibt ganz viele Instrumente. Über eins haben wir schon ganz kurz bei den Kindern und Jugendlichen besprochen. Da möchte ich nur kurz nochmal das erwähnen. Das ist Vorangehen mit gutem Beispiel, weil man damit abfährt auf andere. Damit hat man, das ist ein Instrument tatsächlich, mit dem man Einfluss auf das Verhalten anderer Menschen ausüben kann. Es gibt natürlich auch dann Instrumente, heißt Institutionen wie Belobigungsmöglichkeiten, Bonuszahlungen, wenn wir so beim Zuckerbrot sprechen. Es gibt auch sowas wie Sanktionsdrohungen. In Unternehmen ist klar, die ultimative Sanktionsdrohung ist, gekündigt zu werden. Aber auch davor, man kann vielleicht unangenehmere Tätigkeit zugeschoben bekommen, man kann irgendwie versetzt werden und so weiter und so fort. Also da gibt es ganz viele Abstufen. Allein schon mal zu einem Gespräch gebeten zu werden, ist ja schon mal unangenehm irgendwie. Sagt, oh, Matthias, komm doch mal zu mir, ich muss doch was mit dir besprechen. Das kann schon irgendwie als eine Sanktion tatsächlich darstellen. Also in hierarchischen Organisationen ist es richtig. Vorangehen mit freiwilligen Beispielen ist eine schöne Sache, aber wir haben in allen unseren Kooperationsforschungen und Studien gesehen, wenn ich dazu noch Instrumente bedienen kann, wie Belohnungen, wie Sanktionsmöglichkeiten, dann wirkt es noch besser, dann kann ich Kooperation noch mehr erhöhen. Interessant ist, was wir häufig gefragt werden, war genau deine eine Frage, wirkt zum Beispiel Zuckerbrot besser als Peitsche? Weil ich würde mal sagen, in unseren Breiten haben die meisten Menschen die Wunschvorstellung, das Zuckerbrot ist doch das Schöne. Ja? Also wir tun uns fühlen und dann geht es uns gut und so weiter und so fort. Und alle sind lieb und nett. Ja, die Kooperationsforschung zeigt, die Peitsche funktioniert systematisch besser als das Zuckerbrot. Und dahinter stecken zwei Dinge. Eine interessante Asymmetrie zu Beginn, nämlich Belohnungen sind etwas, woran sich Menschen sehr, sehr schnell gewöhnen. Die glauben auch dann bald, sie haben einen Anspruch darauf irgendwie. Und man muss dieses Belohnungsinstrument ständig anwenden und im schlimmsten Fall auch noch erhöhen, weil man sich daran gewöhnt hat, an die vorige Höhe, damit es Menschen einen Anreiz gibt, der dauerhaft sie kooperativer macht. Das ist teuer. Das ist wie wenn Unternehmen Bonuszahlungen einführen und am Ende des Jahres dann sagen, ja, heuer hast du 10.000 Euro, wunderbar. Und dann rennt er das nächste Jahr und denkt, ja, heuer kriege ich sicher auch 10.000 Euro, aber dann hat du nur 9.500 bekommen. Ich habe so einen Fall mal in einem Unternehmen erlebt irgendwie. Und die haben mir dann gesagt, der hat sich maßlos aufgeregt und gesagt, ich habe doch mindestens so gut wie im letzten Jahr gearbeitet. Warum kriege ich jetzt 500 Euro weniger irgendwie? Und das war eher kooperationszerstörend, dieser Bonus, als tatsächlich Kooperation zu fördern und Mitarbeit zu fördern und das Engagement. Das heißt, das Problem ist, weil man sich so schnell daran gewöhnt, muss man das immer anwenden. Bei Sanktionsmöglichkeiten ist das anders. Also wenn das Damoklesschwert, dass es auch mal unangenehm werden kann, über einem schwebt, dann werden die meisten Leute versuchen, das nie runterfallen zu lassen. Heißt, schon bevor irgendwas passieren kann, verhalten die sich kooperativ, dass man im Grunde mitarbeitet und an einem Strang zieht. Was zu einer Welt führt, in der man im Idealfall diese Sanktionsmechanismen gar nie braucht, obwohl sie auch da sind. Und das betone ich deswegen so sehr, weil manchmal kann man missverstanden werden, wenn man sagt, Peitsche wirkt besser wie Zuckerbrot, dann glaubt man, aha, Kocher und Tutor empfehlen, also jeden Morgen der Chef mit der Peitsche hinter den Mitarbeitern, dann mal fünf Peitschenhiebe und dann werden die schon arbeiten am Tag. Nein, überhaupt nicht notwendig sozusagen, sondern da kann man Kooperation in sehr hohem Niveau allein durch das Wissen, wenn man die soziale Norm zu kooperieren verletzt, dass man dann auch mit Sanktionen und auch einfach unangenehmen Situationen rechnen muss, das kann sehr, sehr stark helfen.
Und ich habe es einmal erlebt bei einer Freundin, die dann war auf der Arbeit viel los und sie hat viel geschimpft und Co. Und dann kam irgendwann der Chef und hat gesagt, jetzt wo wir das gelöst haben, hier ist eine kleine Bonuszahlung und dann gab es halt ein paar Bonuszahlungen von ein paar tausend Euro und die war so richtig, ja, mega cool, total schön und voll wertgeschätzt. In der gleichen Woche war wieder stressig, wieder irgendein blödes Thema, komplett vergessen, diese Bonuszahlung, war so, ja, das motiviert mich überhaupt nicht mehr.
Ja.
Also das hat gar keinen Effekt mehr auf mich,
das geht so schnell.
Pups-Bonuszahlung, die da, der Effekt hat genau einen Tag halten. Und da dachte ich mir dann auch so, interessant. Interessant. Ja. Also ich glaube auch, diese Angst vor etwas ist stärker als diese Belohnung, ja, weil, wie du sagst, ich kann mir auch vorstellen, dass man sich extrem schnell daran gewöhnt, was man da bekommt als Zusatz und dann, wenn das mal ein bisschen weniger ist, sehr schnell dann auch ins Negative verfällt, was das angeht.
Leider.
Ja. Was habt ihr noch alles für Experimente gemacht mit dem Buch? Oder eben für das Buch, meine ich.
Also wir haben zum Beispiel auch, weil wir bei Instrumenten sind, wie man Kooperation erhöhen kann, haben wir auch sehr schön feststellen können, dass wichtig ist, dass man in Gruppen sowas wie Mitbestimmung, Mitwirkung hat, auch dass man was sagen kann, dass man gehört wird, dass man Ideen einbringen kann, wie man zusammenarbeiten möchte, dass das Menschen kooperativer macht. Wir nennen das gern sowas wie Mitbestimmungsbonus für Kooperation. Bitte nicht falsch verstehen, das ist jetzt also nicht Basisdemokratie, dass jeder was genau gleiche Stimmen hat oder auch nicht. Das ist jetzt auch kein Plädoyer für verpflichtende Betriebsräte überall, also überhaupt nicht, darum geht es jetzt nicht, sondern es geht mehr darum, stellen wir uns ganz einfach eine einfache Arbeitsgruppe vor, eine kleine Arbeit, 10, 15 Leute, die im Grunde irgendein paar Probleme zu bewältigen hat und Herausforderungen hat. Was wir finden können, ist, es hilft, wenn man die ins Boot holt und sagt, okay, wie lösen wir die am besten? Was sind denn die Vorschläge? Dass ich auch mal zuhöre. Natürlich ist richtig, dass ein Abteilungsleiter, eine Abteilungsleiterin am Ende des Tages auch mal die Entscheidung treffen muss, wie wir es jetzt wirklich machen. Das ist schon klar. Das ist in unseren Wirtschaftsunternehmen so. Das ist auch in Ordnung. Aber du kannst natürlich einfach von außen oktroyiert jetzt irgendwie was befehlen oder du kannst auch mal zuhören tatsächlich. Und das hilft und macht Menschen kooperativer. Sie fühlen sich auch mehr verbunden mit der Arbeitsgruppe und das ist für jede Art von wirtschaftlicher Betrachtung von Produktivität bis zur Mitarbeiterloyalität und Verweildauer am Unternehmen als positiv einzuschätzen.
Das heißt, Mitsprache ist auf jeden Fall was Gutes. Wie, ja, habt ihr das, wie habt ihr das erforscht? Was für Experimente habt ihr da durchgeführt?
Also wir haben sowas im Labor mit einfachen praktisch Gefangenen-Dilemma-Spielen untersucht. Wir haben das aber auch in einer großen Studie mit 20 türkischen Unternehmen untersucht tatsächlich, wo wir Führungskräfte geschult haben darin. Also in zehn Unternehmen haben wir, also da geht es um 3.000 Leute in Summe, 10 Unternehmen haben wir keine Intervention gemacht und 10 Unternehmen haben wir mit einer Intervention gemacht. Und da haben wir Führungskräfte geschult, wie man auf Teams zugeht, wie man Löskompromisse findet, wie man mit denen regelmäßig spricht und auch Feedback gibt. Und da haben wir gesehen, dass diese Teammitglieder von den in den 10 trainierten Unternehmen, dass die praktisch länger im Unternehmen bleiben, produktiver arbeiten, sich wohler fühlen in der Arbeitsplatzzufriedenheit, ihre Abteilungsleiter deutlich positiver wahrnehmen und auch deren Führungsqualitäten deutlich besser beurteilen. Also das kann man sogar trainieren, sowas, dass man einfach systematisch auf Leute zugeht, Meinungen einholt, von so Kompromisse findet. Also das war auch ein Teil. Das ist praktisch eine Feldstudie, die wir dazu auch gemacht haben.
Na cool. Sag mal, muss Kooperation und Vertrauen eigentlich ehrlich sein? Weißt du das? Oder kann ich das auch? Also, weil ich kann ja auch manchmal einfach so sagen, ja, also ich mag den jetzt nicht, aber es macht Sinn für das Ziel von uns beiden, dass ich dem jetzt vertraue und mit ihm kooperiere. Auch wenn ich überhaupt keine Lust habe und ich mir nichts Schlimmeres vorstellen könnte.
Ich würde dem zustimmen. Denn am Ende des Tages zählt doch eigentlich, wie sich jemand verhält. Und wenn du jetzt gesagt hast, auch wenn er nicht besonders leiden kann, den Kerl, ich vertraue dem jetzt einfach, das wird schon hinhauen, so wie er sagt, dann ist doch das, was eigentlich prägend ist. Jetzt muss man es dem anderen ja nicht unter die Nase binden, dass man nicht besonders mag irgendwie, aber das kann man ja für sich selber entscheiden, dass man, naja, eigentlich so sympathisch ist mir der Mensch nicht, aber ich vertraue ihm trotzdem, das wird schon hinhauen. Und das reicht doch eigentlich, weil das zeigt dem anderen Menschen, völlig unabhängig davon, wie du zu ihm stehst, aha, der vertraut mir, das ist gut. Und die meisten Menschen fühlen sich verpflichtet, einen Vertrauensvorschuss, den sie bekommen, auch zurückzugeben. Das nennen wir Vertrauenswürdigkeit danach, dass du sagst, okay, da ist jetzt jemand, ohne dass er müsst, vertrauensvoll mir gegenübergetreten, ja, den kann er jetzt nicht enttäuschen. Und auch das ist so ein selbstverstärkender Prozess tatsächlich. Das wäre ja gesichtsverlierend, wenn ich da jetzt plötzlich, der vertraut mir und legt ein bisschen in meine Hände und dann ziehe ich den über den Tisch oder lasse ihn hängen. Das ist fürs eigene Selbstbild sogar für die allermeisten Menschen ganz schlecht. Und darum tut man das auch nicht. Mhm. Also von dem her, auch strategische Kooperation ist etwas, wo man sagt, naja, eigentlich würde ich lieber jetzt als Trittbrettfahrer mich verhalten, aber es wäre vielleicht sinnvoll für den Erfolg der Gruppe, wenn ich das nicht hätte und einfach weiter kooperiere. Ich kann ja ganz am Schluss da mal egoistisch werden. Ja. Und auch das würde ja zu einer Dynamik führen, dass ich viele Runden, viele wiederholte Begegnungen mich kooperativ verhalte und der andere sieht es und wie ich schon sagte, konditionale Kooperation heißt, wenn ich bei anderen Kooperation beobachte, bin ich auch kooperativer. Und damit hast du auch wieder diesen selbstverstärkenden Prozess. Also von dem her ist es schön, natürlich, wenn alles ehrlich gemeint ist, aber klar, wenn man es nur aus strategischer Sicht tut, ist es auch wirksam.
Ja. Warum habt ihr ein Buch gerade darüber geschrieben?
Also wir haben 20 Jahre ganz viel genau zu diesen Themen erforscht. Mit Kindern und Jugendlichen, da haben wir angefangen, dann haben wir das mit Erwachsenen auch weitergeführt irgendwie. Und für uns war, wir hatten immer den Wunsch, wir haben über 40 wissenschaftliche Fachpublikationen gemeinsam gemacht. Wir hatten immer den Wunsch, dass wir einmal auch so ein populärwissenschaftliches Buch schreiben können. Da hat der Martin dann leider viele Jahre nicht können, weil er 4 Jahre Bundesminister war. Und dann war schon klar, dass er Notenbankchef wird. Und da haben wir eine Zeitlücke von April bis August 2025 gefunden, wo er karenzierter, also einfach Uniprofessor war für 5 Monate. Und da haben wir gesagt, was, die Lücke, die nehmen wir jetzt. Und da hat es uns wahnsinnig Spaß gemacht. Nicht nur, weil es unsere eigene Forschung ist, sondern auch, weil wir überzeugt sind, das ist tatsächlich der Schlüssel für Erfolg in Wirtschaft, Gesellschaft und wo auch immer.
Und gehen wir nochmal auf die großen Probleme ein, die wir vielleicht gerade haben in der Welt. Ja, gerade was so Umweltschutz angeht. Und wir sehen ja eher, dass Kooperation und Vertrauen zurückgeht, finde ich aktuell. Gerade was auch so Vertrauen in die Demokratie vielleicht anbetrifft.
Ja, sogar das.
Was können wir aus dem Buch lernen? Oder was wäre euer Ansatz zu sagen, wie können wir das wieder zurückdrehen vielleicht?
Also Vertrauen gewinnt man ja, also meinetwegen jetzt in der Demokratie, mit Vertrauenswürdigkeit. Das heißt nichts anderes auch wie Verlässlichkeit. Wenn ich A sage, sollte ich auch A tun. Ich würde mal sagen, fallen einem wahrscheinlich Beispiele ein, wo das nicht immer der Fall ist insgesamt. Und ich will jetzt noch gar nicht hinaus, dass man in Koalitionszwängen manchmal dann Dinge tun muss, die man davor gerne anders angekündigt hätte. Ich glaube, dafür kann man, wenn man es gut kommuniziert, Verständnis gewinnen. Aber ohne Not, vor und nach der Wahl unterschiedliche Dinge zu tun, scheint mir sehr, sehr schwierig zu sein. Das unterminiert das Vertrauen insgesamt natürlich in die Verlässlichkeit von politischen Führern. Und leider gibt es jetzt dann einen Schneeballeffekt. Wenn ich glaube, dass die Leute, die das Land führen, irgendwie nicht zuverlässig sind, ja, dann habe ich eine billige Ausrede, dass ich das auch nicht bin. Und das ist etwas, was gar nicht gut insgesamt wirkt. Lass mich vielleicht auf die Umweltfragen übergehen. Da bedauere ich ein kleines bisschen. Ich habe so den Eindruck, ich bin jetzt auch schon bald 60 dann, vor 20 Jahren hatte ich den Eindruck, wollten wir ein ganz anderes Narrativ verkaufen. Lass uns die Umwelt retten, indem wir Technologieführer werden für saubere, grüne Technologien. Und das ist eigentlich, sagt nichts anderes wie, hier hätte Umweltschutz sogar eine Rendite, eine sehr, sehr große, weil ich dann Weltmarktführer in günstiger Herstellung von irgendwas bei gleichzeitigem geringem CO2-Ausstoß beispielsweise bin. Da ist sicher vieles passiert, aber meiner Wahrnehmung nach hat das Narrativ heute ein bisschen eine andere Schlagseite bekommen. Also das Heizungsgesetz ist, glaube ich, ein gutes Beispiel irgendwie. Ich regiere jetzt sozusagen in die Keller von allen Bundesbürgern und Bundesbürgerinnen rein und verbiete ihnen dieses und jenes. Das ist ein deutlich schwerer verkaufbares Narrativ. Ja? Da geht es nur mehr um Einschränkungen, da geht es um Degrowth, also mit dem blöden Schlagwort lieber arm und glücklich als reich und glücklich. Also was soll das? Ich glaube, so reden wir überhaupt nichts. Auch da müssen wir uns überlegen, wie wir Narrative dahin kriegen, dass es sich lohnen kann, etwas zu tun. Da haben wir natürlich leider, das muss ich jetzt ganz offen sagen, da haben wir auch keine Patentlösung. Das ist, wer die hätte, wäre wahrscheinlich der Welt-Superstar. Wir haben keine Patentlösung auch deswegen, weil wir zum Beispiel in Europa, wo wir uns wirklich stark bemühen, im Umweltbereich auch führend zu sein, trotzdem den globalen Wettbewerb uns stellen müssen. Und da haben wir natürlich auch Wettbewerbsnachteile, wenn wir über grüne Energie und so weiter nachdenken, die wir halt teurer produzieren als fossile Energiequellen beispielsweise. Und diesen dünnen Grat zu machen, ist unglaublich schwierig. Darum würde ich hier, und das ist das Plädoyer auch in einem der Kapitel unseres Buches, würde ich sagen, wir können nicht genug technologische Entwicklung unterstützen. Also bitte weniger Regulierung und mehr Förderung von Technologieverbesserungen insgesamt, um diese globalen Umweltprobleme, die wir haben, lösen zu können. Und dem würde ich zustimmen.
Meinst du denn, dass immer der Fisch vom Kopf herab stinkt? Also im Sinne von, die da oben zeigen uns immer weniger Vertrauen und offensichtlich auch untereinander immer weniger Kooperation, dann machen wir das jetzt auch. Oder kann man auch sagen, nee, komm, bottom up, wir kooperieren wieder mehr, wir vertrauen uns wieder mehr und dann kommt es auch oben an? Oder meinst du, das ist zu naiv?
Dass das helfen würde, ist völlig unbestritten. Je mehr Vertrauen in einer Gesellschaft ist, zeigt man zum Beispiel auch, dass das so die Antwort auf die Frage, kann man anderen Leuten allgemein vertrauen, korreliert sehr hoch mit Wachstumsraten, ist also gut grundsätzlich für eine Wirtschaft. Natürlich würde es uns helfen, wenn wir bottom-up mehr Vertrauen in unsere Gesellschaft hätten. Es zeigt sich ja zum Beispiel die Häufigkeit, mit der Menschen anderen einfach allgemein vertrauen in ihrer Umgebung, korreliert hoch mit Wachstumsraten. Das heißt, ein hohes Vertrauensniveau ist gut für die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes. Aber ich glaube auch, das Erste trifft zu, was du gesagt hast, wenn der Fisch vom Kopf an zu stinken fängt, dann haben wir ein Problem. Also wenn selbst unter Politikern nur mehr Hickhack und Misstrauen gesät wird, dann habe ich eine sehr negative Vorbildwirkung. Das ist eines der Probleme, die Donald Trump im Moment hat, weil er auf Kooperation verzichtet und eher sehr eigennützig handelt. Und das hat eine verbreitende Schneeballwirkung und die ist nicht gut.
Matthias Sutter, meine Damen und Herren. Matthias, schön, dass du heute da warst. Danke dir, dass du uns so viele Einblicke gegeben hast zu eurem Buch, ja, Gemeinsam stark, Kooperation und Vertrauen, der Schlüssel zum Erfolg in Wirtschaft, Politik und Arbeitsleben, ist ja erschienen am 26.02. Sag den Leuten gerne nochmal, wo finden sie es überall, wo finden sie dich und deinen Co-Autor?
Ach, das ist total nett. Also die Bücher kriegt man praktisch in jeder Buchhandlung auch um die Ecke. Man kann aber auch Online-Dienste verwenden. Das kann Thalia.de sein, das kann Amazon.de sein. Aber jeder lokale Buchhändler freut sich auch über lokale Bestellungen und die liefern das auch zuverlässig und schnell aus. Der Martin Kocher und ich, wir haben auch ein paar Vorträge. Allerdings im Moment hauptsächlich in Österreich, Ried im Innkreis Wien, Schwarzach, Vorarlberg und Graz. Aber wir kommen auch mal nach Würzburg im Mai. Also mal schauen, ob wir uns auch noch, vielleicht Hamburg mal im Juni, vielleicht schauen wir, dass wir auch Hörer aus der Bundesrepublik dann insgesamt persönlich begrüßen dürfen.
Sehr gut. Dann, Matthias, nochmal ein großes Dankeschön, dass du heute da warst.
Danke, Luca, für die Einladung in deinen tollen Podcast.
Sehr gut. Und Leute, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr konntet was lernen und mitnehmen für euch. Ja? Kooperiert mehr, gerade wenn ihr erfolgreich sein wollt im Job, und vertraut den Leuten auch. Es kommt zurück. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt sauber, seid lieb zueinander. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüssi.
Hey, ich hoffe, du hast die Folge genossen und du kannst wieder was für dich mitnehmen, um dein Leben ein Stück besser zu machen. Ja? Und hier nochmal der Aufruf, du weißt ja, das ist ein Herzensprojekt von mir, das unglaublich viele Stunden frisst, aber auch unglaublich viel Spaß macht. Und ich will es deshalb unbedingt weiterhin frei von Werbung und irgendwelchen Unterbrechungen halten. Dafür brauche ich aber deine Unterstützung und deine Hilfe. Auf Steady habe ich deshalb einen Account eingerichtet, wo du dich monatlich beteiligen und den Podcast somit unterstützen kannst. Dafür bekommst du natürlich auch was, ja, eine kleine Gegenleistung von mir. Deshalb klick einfach auf den Link in den Shownotes, da kannst du mich dann sofort unterstützen. Und ich danke dir von Herzen und wünsche dir einen wunderschönen Tag.